Ladies and gentlemen, welcome back to Health Resolution Podcast. Bon appetit, let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the streets.
Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean.
Es ist einiges passiert in letzter Zeit. Diese Episode hätte eigentlich schon ein bisschen früher veröffentlicht werden sollen. Aber auch ich habe ein Leben, in dem ein paar Dinge stattfinden, in dem es nicht immer Zeit gibt, Podcast-Episoden aufzunehmen, zu recherchieren und das Ganze vorzubereiten. Und für diese Episode habe ich mir Zeit genommen und habe wirklich auch viel recherchiert, vielleicht so viel wie für keine andere Episode bisher. Im letzten Monat haben wir unser Allgäu-Retreat gehabt, was sehr, sehr schön war. Hat es geschneit 4 Tage lang. Aber wir hatten ein sehr schönes Haus, eine sehr interessante Gruppe. Und es war wieder mal eine sehr schöne Erfahrung für uns als Ausrichter, aber auch für die Menschen, die uns da besucht haben und die ein paar Tage quasi mit uns gelebt haben, im Sinne von Bewegung und Ernährung. Eine sehr schöne Sache. Unser nächstes Retreat findet im September in Italien in Apulien statt. Das ist allerdings ausverkauft. In der letzten Folge haben wir haben eine Fortführung gehabt, des dreiköpfigen Monsters. Wir haben über Rockefeller, wir haben über die Ölindustrie gesprochen, wir haben dahin geleitet, wo wir heute weitermachen wollen. Wir haben über JP Morgan gesprochen, über die ganzen Panics an der Wall Street, die es gegeben hat, über seine Übernahme von Andrew Carnegie, also JP Morgans Übernahme von Andrew Carnegie's Steel Industry für ein Heidengeld. Wir haben in der letzten Folge nicht darüber gesprochen, dass JP Morgan natürlich, das haben wir in einer anderen Episode über Tesla, als wir Tesla besprochen haben, dass er natürlich neben diesen ganzen Geschichten an der Wall Street der einflussreichste und reichste Banker zu sein, in New York hat er natürlich parallel dazu auch dafür gesorgt, dass Tesla mit seiner freien Energie nicht durchkommt, dass wir heute immer noch den Stecker in die Steckdose stecken, dass wir Geld dafür bezahlen, weil er damals hingegangen ist und Tesla seine ganzen Patente quasi hat entziehen lassen, dafür gesorgt hat, dass seine Fabrik niederbrennt und dafür gesorgt hat, dass er mit den ganzen Dingen zu Guglielmo Marconi nach Italien gegangen ist, den man dann den Wechselstrom hat installieren lassen. Tesla hat damals schon vor über 100 Jahren hat er ein Auto für JP Morgan gebaut, ein Elektroauto, was sich an der freien Luft fahrend quasi immer wieder auflädt. Über freie Energie, sensationell. Werden wir in Kürze weiter darüber sprechen, weil die ganze Tesla-Technologie wird für uns in Kürze nicht nur von theoretischer Relevanz sein, sondern auch von praktischer Relevanz. Also, wir sind an der Stelle, wo es ins 20. Jahrhundert geht. Rockefeller regiert das Öl, JP Morgan die Wall Street und Carnegie geht hin, nachdem er die Stahlindustrie an JP Morgan verkauft hat und ruft die organisierte Philanthropie ins Leben zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt Schulen, Universitäten, Labore, Büchereien und so weiter. Werden wir gleich im Detail darauf eingehen. Und diese Privatisierung, die man dann angestrebt hat und umgesetzt hat, die Privatisierung und Monopolisierung des Bildungssektors hat logischerweise zur Folge, dass ich als einer der glücklichen Besitzer die Lehrinhalte direkt diktieren kann und mehr oder minder bestimme, was die Schüler oder auch Studenten für Wissen und für die Wahrheit halten. Ich programmiere also heranwachsende junge Gehirne. Ist mit allen von uns passiert. Die meisten von uns sind in die Schule gegangen, nicht alle von uns sind auf die Universität gegangen. Aber die Schule reicht, um zu verstehen, dass das natürlich Programmierung ist. Ja, wir gehen mit einer leeren Festplatte rein und kommen mit einer überfüllten Festplatte daraus. Und diese Inhalte, die da auf unsere Festplatten gespielt werden, sind bestimmt von Menschen. In Büchereien platziere ich logischerweise die Bücher, die dieses ganze Thema, was in der Schule gelehrt wird, wissenschaftlich untermauern. Und dann sorge ich bei dem Menschen, bei dem Bürger, der da reingeht dafür, dass ein Gefühl der Intelligenz und Besonderheit entsteht. Ja, logischerweise gegenüber denen, die es nicht machen oder auch nicht machen können. Ist genauso wie heute, wenn sich Menschen ein Buch schnappen oder die Süddeutsche unter den Arm klemmen, weil sie als intelligent dastehen wollen. Sinn hat das Ganze nicht, Zeitungen sowieso nicht, aber Romane zum Beispiel für mich auch. Warum liest man Romane? Für was? Für was liest man Romane? Um sich inspirieren zu lassen, das lasse ich noch durchgehen, um seine Fantasie anzuregen, keine Ahnung. Erfundene Geschichten, Zeitvertreib, genauso wie Netflix, Fernseh gucken oder sich Sportevents anschauen. Alles Zeitvertreib und alles sorgt alles dafür, dass wir von dem eigentlichen Kern, um den es hier geht, weggehalten werden. Wenn man sich also in die Bibliothek gesetzt hat damals, dann war man intelligent. Ja, wenn man sich in der Bibliothek ein Buch schnappt und Inhalte studiert. Damals noch krasser als heute, müsst ihr euch vorstellen. Vor 120 Jahren, da war man darauf quasi angewiesen, sich diesen Sammlungen zu bedienen. Heißt, wenn ich diese Sammlungen kontrolliere ich die Menschen. Und das Wissen, was die Menschen für Wissen halten. Ja, und nicht nur da, oder man schreibt sich halt an einer angesehenen Universität ein, um dann am Ende vielleicht, wenn man es schafft, ein Zertifikat zu erhalten, was keine Auszeichnung ist. Kennt ihr den Zauberer von Oz? Viele von euch bestimmt. Die Vogelscheuche, die will einfach nur, die bekommt am Ende vom Zauberer, bekommt die ein Zertifikat. Sagt der Zauberer zu der, ja, ist ein Zertifikat. Das ist genau das, was alle anderen auch haben. Ein Zettel, wo irgendein Quatsch draufsteht. Bist du jetzt zufrieden? Sensationell. Wer den Zauberer von außen nicht kennt, wirklich mal mit Verstand anschauen, da wird uns so viel gesagt. Da wird uns so viel gesagt über das, was sie mit uns machen und gemacht haben. Das einzige Problem bei dieser ganzen Sache mit den Büchereien und Bibliotheken und den Schulen, den Unis und so weiter, das einzige Problem ist, dass Amerika der Jahre zuvor hat sich stark oder zu einem sehr großen Teil auf Menschen konzentriert, die medizinisch einen ganz anderen, ganzheitlichen Ansatz geprägt haben und danach gestrebt haben, Menschen auf natürliche Art und Weise zu behandeln und am Ende auch wirklich zu heilen. Weil Heilung haben die in Anführungszeichen Wissenden ja heute aus dem Vokabular verbannt. Da gab es noch ganzheitlich herangehende, ich nenne sie mal Mediziner, Menschen. Das heißt, die Fähigkeit des Körpers, Balance und Gesundheit immer wieder in Eigenregie herzustellen. In Eigenregie. So funktioniert das. Alles, was man macht, wenn man Menschen entsäuert, entgiftet, Impfungen ausleitet, die Ernährung komplett umstellt, die Art und Weise der Bewegung umstellt, so wie wir das machen, die Art und Weise der Atmung umstellt, dann geht es darum, den Körper in einen natürlichen Zustand zu bringen, sodass er in Eigenregie Gesundheit herstellen kann. Damals hieß das, heute noch, Natura und Pathos. Natural Healing quasi. Natürliche Heilung. Und das geht eigentlich zurück auf die griechische Geschichte, wenn man dem allem so glauben mag, namentlich auf Hippokrates, der, so sagt man, kurz vor Jesus Christus lebte und relativ klar kommuniziert hat, wie der Körper funktioniert und wie der Körper auch wieder zurück in Balance kommt. Vereinfacht gesagt, Menschen wie der haben vor über 2000 Jahren den Körper verstanden. Da muss man fragen, was ist danach passiert? Hippokrates hat zum Beispiel gedacht, Hippokrates oder Hippokrates, 2P, Hippokrates. All disease begins in the gut. Ja? Jede Erkrankung beginnt im Darm. Der Typ hat damals quasi gewusst, wofür mich heute 90% der Menschen wie ein Auto anschauen. Die Menschen, die aber gleichzeitig was von Fortschritt und Wissenschaft erzählen. Von künstlichen Kniegelenken bis hin zu mRNA-Injektionen. Das ist Rückschritt als Fortschritt verkaufen. Anders kann man das nicht bewerten, wenn Hippokrates das vor 2000 Jahren so gesagt hat. Dann hat man uns Fortschritt vordergründig gegeben, der ist aber eigentlich Rückschritt. Das heißt, man hat uns wahrhaftigen Rückschritt als Fortschritt verkauft. Sensationell. Und Hippokrates hat als Schwerpunkt im Körper verschiedene Körperflüssigkeiten ausgemacht, die, wie er sagte, ständig zirkulieren müssen und niemals in Stocken geraten dürfen. Wo habe ich das schon mal gehört? Der hat gesprochen vom Blut, von der gelben Galle, aus der Leber die, von Schleimhaut, in Klammern sage ich mal Lymphe, Lymphflüssigkeit. Er hat sich auf Schleimhaut konzentriert und schwarze Galle. Schwarze Galle, laut Hippokrates, eine Flüssigkeit, produziert von den Nieren und der Milz, die einen traurigen, melancholischen Zustand auslösen. Oder die vielleicht deswegen produziert werden, das heißt andersrum, dass zuerst der Zustand da ist und dass dann die Flüssigkeit produziert wird. Natürlich ist das antiquiert und ist so nicht, hat uns unsere Wissenschaft ja längst eines Besseren belehrt. Aber die Ironie von diesem ganzen Hippokrates-Thema, der eigentlich alles anders gemacht hat als die heutige Schulmedizin. Ärzte heute legen zum Beispiel den Eid des Hippokrates ab. Das ist ein Gelöbnis ärztlicher Ethik. Ist wohl keine Pflicht, aber wird oft gemacht. Ein Gelöbnis ärztlicher Ethik. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Suchen und sagt Bescheid, wenn ihr Ethik in Arztpraxen und Krankenhäusern oder in Pharmalaboren gefunden habt. Viel Glück. Und sicher gab es auch lange nach den alten Griechen, von vor über 2000 Jahren, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, viele Menschen, die Gesundheit und auch Krankheit verstanden haben. Weil wenn ich Gesundheit verstehe, verstehe ich auch Krankheit. Wenn ich Krankheit verstehe, verstehe ich Gesundheit. Wir haben Antoine Béchamp thematisiert und wie der herausgefunden hat, dass die Mikroben, die Mikroorganismen, die Erreger in uns entstehen und nicht von außen in uns hineingelangen und uns krank machen. Wir haben über seinen Disput mit Louis Pasteur gesprochen, der von den Kontrolleuren und Strippenziehern dazu benutzt wurde, diese Erregertheorie und die ersten Impfungen zu installieren. Dann haben die Leute geglaubt, ja, das sind gefährliche Bakterien, die kommen rein, machen mich krank. Ich muss mich impfen lassen. Dieser Pasteur, der aber zu Lebzeiten noch zugab, dass er definitiv falsch lag. Interessiert uns heute nicht. Wir entscheiden uns täglich dazu, weiterhin falsch zu liegen. Intelligent. Und trotzdem gab es in den USA noch viele, viele natürliche Heiler, die ein Problem für den Plan Rockefeller, Carnegie, Morgan darstellten. Das Ziel war es, die musste man stark dezimieren, um Ausbildung, Ärzte und die Pharmaindustrie gleichschalten zu können. Weil gesunde Menschen, die Zusammenhänge verstehen, heißt für jeden machtausübenden Kontrolleur immer eine große, große Gefahr. Menschen, die wissen, sind eine Gefahr, weil die kann ich nicht kontrollieren. Die hinterfragen, die prüfen selbst. Ich kann die auch nicht unter Angst versetzen, weil die diese Mechanismen kennen. Und zumindest aus den letzten 30, 40, 50, 60, 70 Jahren kennen und wissen, wie das funktioniert. Die lassen das mit sich nicht machen. Es geht nicht mehr, wenn ich ein gewisses Wissen habe. Also brauche ich was aus Sicht jetzt Rockefeller Carnegie Morgan? Ich brauche etwas wissenschaftlich Verifiziertes, wie einen Bericht. Eine wissenschaftliche Arbeit, immer ganz wichtig, einer anerkannten Person, die mir sagt, dass das Land, in dem Fall die USA, eine medizinische Revolution benötigt. Und das übernahm damals die Carnegie Foundation, indem man nämlich einen Mann namens Abraham Flexner rekrutierte. Nicht ganz rekrutierte, das war nicht das Erste, was er für Carnegie gemacht hat. Denn Abraham Flexner kam schon 1908 mit einem Buch um die Ecke, in dem der hingegangen ist und die Ausbildung an amerikanischen Colleges und Schulen aufs Allerschärfste kritisiert hat. Und welch ein Zufall, dass Carnegie 2 Jahre zuvor, 1906, die Foundation for Advancement of Teaching gegründet hat. Ja, 2 Jahre vorher ist er hingegangen und hat eine Stiftung gegründet, die sich mit einem weiterentwickelten Lehren, wie habe ich zu lehren, beschäftigt hat. Dieser Abraham Flexner hat sich dann quasi auf den Weg gemacht und 1910 seinen Flexner Report veröffentlicht, der am Ende die Schulmedizin auf den Weg bringen sollte, wie wir die heute kennen. Kurze Zwischenfrage. Wer hat eigentlich diese Schulmedizin eingeführt? Warum glauben wir heute, die westliche Schulmedizin wäre das Nonplusultra, Crème de la Crème und wissenschaftlich uneinholbar fortgeschritten? Wer hat uns die Gedanken eingepflanzt? Das thematisieren wir in der Episode heute. Wer uns die Gedanken eingepflanzt hat? Vor Flexners Report hatten die USA 160 Medical Schools, medizinische Ausbildungsstätten, Ausbildungsschulen. Und die haben jährlich gut 4.400 Absolventen hervorgebracht. Laut Flexner in seinem Bericht, er ist übrigens über 300 Seiten lang, deswegen habe ich gesagt, meine Recherche war relativ intensiv für diese Folge, laut Flexner größtenteils diese 4.400 unbrauchbare Menschen ohne ausreichende medizinische Kenntnis, die ohne Aufnahmeprüfung und ohne hinreichende Vorbereitung am College oder an der Highschool vorher in die Universitäten aufgenommen worden sind. Der meint, ohne standardisierte Aufnahmekriterien, uniübergreifend, das ist das, was der meint. Er sagt, was soll das denn? Kann er nicht hier das, hier wird das verlangt, da wird das verlangt. Er hat gesagt, man braucht einen Standard der Aufnahmekriterien. Da ist man einen Schritt zurück hinter die Programmierung. Wer bräuchte eigentlich überhaupt Schulen und Ausbildungsstätten? Wenn ich jetzt mal wahrhaftig wissende Menschen hätte, die wirkliches Wissen haben, und die hingehen würden und das Wissen, die Wahrheit in dem Falle, ja, Wissen gleich Wahrheit im besten Falle, 1:1 im Austausch weitergeben könnten. Wäre das nicht eigentlich der Weg? Wäre das nicht generell um einiges effizienter, als mich 8 Stunden am Tag in irgendeinen Raum auf Holzstühle zu setzen und mir irgendeinen Quatsch anzuhören? Wenn ich in der Lage bin, den leckersten Salat der Stadt zuzubereiten, dann kann ich das Wie Menschen doch einfach so weitergeben und muss dafür jetzt keine Uni gründen, die Salat als Studiengang anbietet. Wer hat dieses Ausbildungssystem eingeführt und zum intellektuellen Standard gemacht? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wer erzählt uns, dass alles so kompliziert sei und dass man dafür 37 Semester studieren muss? Warum? Wir sind alle damit aufgewachsen. Wir alle, wenn wir zur Schule gegangen sind, was wollen wir studieren, welche Uni gehen wir? Woher kommt das? Warum sind wir nie auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen? Warum ist das der Standard? Über 300 Seiten verfasst er also, der Flexner, in denen der sich neben dieser Grundausbildung Medizin mit der Vorgehensweise in Laboren und Krankenhäusern beschäftigt und darüber ebenfalls schreibt. Und das Ganze hatte ein einziges Hauptziel, kein anderes. Die wollten hingehen und diese Medical Schools, diese 160, reduzieren. Haben sie auch. Ein paar Jahre später gab es nämlich nur noch ein Drittel. Gut ein Drittel der 160. Was kann ich damit anstellen, wenn es nur noch ein Drittel von 160 ist? Ich kann sie kontrollieren. Und ich kann ein Ausbildungssystem installieren, an das sich alle halten müssen. Ganz einfach nämlich, wenn es nur noch 70 sind. Indem ich nämlich hingehe und nur noch Ausgewählte von diesen finanziere. Ja, nicht, dass eine dabei ist, die auf einmal natürliche Zusammenhänge und Wahrheiten lehrt. So habe ich alle an der Leine. Und das Absurdeste ist, dass Flexner in dem Report hingeht und diesen bestehenden Schulen vorwirft, ein Businessmodell zu sein, das nicht darauf ausgelegt ist, wirkliche Mediziner auszubilden, sondern Umsatz zu machen. Genauso wie die funktionieren, schreibt der das in den Report. The privileges of the medical school can no longer be open to casual strollers from the highway. Ja, die Privilegien einer medizinischen Schule, die können jetzt nicht mehr länger verfügbar sein für irgendwelche dahergelaufenen Statisten von der Autobahn, sagt er, from highway. It is necessary to install a doorkeeper. Ja, es ist vonnöten, einen Türsteher zu installieren. Who will, by critical scrutiny, ascertain the fitness of the applicant. Der ganz kritisch hingehen wird und erstmal schauen wird, ob derjenige überhaupt Medizin studieren darf. Und dann geht er hin in seinem Report und unterteilt das Ganze noch in drei Klassen. Ganz einfach. Erste Klasse sind die Schulen, die mindestens 2 Jahre College-Lehre voraussetzen für dieses Medizinstudium. Ja, erste Klasse, das sind die Schulen. Ich muss 2 Jahre im College dieses Fach belegt haben, um studieren zu können. Die zweite Klasse sind die Schulen, die nur einen 4-Jahres Highschool-Abschluss voraussetzen. Der Highschool kommt vor dem College, quasi ähnlich wie die Grundschule. Nicht ganz, die Kinder sind ein bisschen älter. Zweite Klasse, Schulen, die einen 4-Jahres Highschool-Abschluss voraussetzen. Erste Klasse, 2 Jahre College, zweite Klasse, 4 Jahre Highschool. Die dritte Klasse klassifiziert Flexner so, dass er sagt, das sind die Schulen, die sehr wenig bis fast nichts außer eine Erinnerung an eine Schulausbildung verlangen. Und unabhängig von der abwertenden Formulierung, die sich übrigens durch den kompletten Report zieht, wird hier schon klar, dass der Beruf des Mediziners, des Arztes, ein sehr erhabener sein soll, der verlangt, dass er quasi von den intelligentesten, in Anführungszeichen, der Gesellschaft ausgeführt werden muss. Intelligent nach installierten Schulstandards, nicht wirkliche Intelligenz. Und natürlich macht es Sinn, grundsätzlich macht es Sinn, Standards zu kreieren. Aber natürlich nicht nach dem Maßstab der vorausgegangenen Highschool-Ausbildung oder College-Ausbildung. Genau der gleiche Unsinn wie Numerus Clausus. Wie viel Sinn macht ein Numerus Clausus? Kein Spaß, habe ich schon in der Abi-Zeit gesagt, was ist denn das für ein Unsinn? Numerus Clausus, was macht das für einen Sinn? Jeder weiß, dass das Quatsch ist. Weil wäre ein Mensch mit einem 3-1er-Abi nicht eventuell der bessere Arzt als der, der ein 1,1er-Abi gemacht hat? Wozu klassifiziert mich das? Wozu berechtigt mich das, wenn ich ein 1,2er-Abi habe? Ja, toll. Vielleicht ist derjenige, der nur montags und freitags in der Schule war, der viel bessere Arzt. Und so ist Flexner hingegangen und hat quasi den Standard der Intelligenz kreiert. Die Intelligenz, die Sie als solche bewerten. Nämlich indem man gewisse Voraussetzungen erfüllt, eine Note bekommen hat, eine Vorausbildung an der Highschool oder im College genossen zu haben. Und um dann am Ende so handeln zu können und ungeeignete Schüler, die Strollers from the Highway, strikt abzuweisen nach Flexner, brauchen die Schulen was? Geld. Was sonst? Finanzielle Mittel, um nicht mehr auf die Gebühren eines jeden Schülers angewiesen zu sein und elitäre Ausbildung anbieten zu können. Ganz einfach. Und wer kommt da ins Spiel? Da kommen unsere Rockefellers, unsere Carnegies, unsere Morgans ins Spiel. Diese gutherzigen Philanthropen, die das sichergestellt haben, dass das Geld an die richtigen Orte geflossen ist, damit an diesen Orten intelligente Menschen geschaffen werden können. Die haben nichts versteckt, die haben nie was versteckt. Es ist alles auf allen Gebieten zugänglich. Man muss sich nur damit beschäftigen. Sie haben das nie versteckt. In dem Report sehr viele interessante Formulierungen. Flexner schreibt, dass die Zeiten, in denen Ärzte sich auf ihre Sinne verlassen haben, vorbei sind. Dass es Zeit ist, sich den wirklich wissenschaftlichen Sinnen zu bedienen, namens damals Stethoskop, Mikroskop, chemische Analyse, biologisches Experimentieren, damit man wirkliche Diagnosen stellen kann. Einmal mehr, schon oft darüber gesprochen, die Entfremdung von dem, was wir sehen, hören, riechen und fühlen können. Nichts anderes, nichts anderes. Um eine Diagnose zu stellen, brauche ich kein Stethoskop. Um eine Diagnose zu stellen, brauche ich auch kein Mikroskop. Ich muss nur Zusammenhänge verstehen und auch ein zwischenmenschliches Wissen haben. Ich muss jemanden angucken können und sehen können, in seinen Augen, in seiner Gestik, in seiner Mimik, in seiner Haut, in der Symptomatik, die er mir beschreibt. Und dann weiß ich, was Sache ist. Und sowieso ist die Lösung immer die gleiche. Es ist immer die gleiche am Ende. Über Säure-Basen-Haushalt haben wir oft gesprochen. Oft genug. Es ist immer die gleiche. Die Lösung ist immer die gleiche. Da brauche ich keine Gerätschaft für. Und der sagt, Freunde, also jetzt hört mal auf, dahin zu gucken und auch zu riechen und zu schmecken und zu fühlen. Wir müssen uns den wissenschaftlichen Gerätschaften bedienen. Der schreibt das, but he returns relying no longer altogether on the senses with which nature endowed him, but with those senses made infinitely more acute. Ja, die sind unendlich genauer. More accurate and more helpful by the processes and the instruments which the last half century's progress has placed at his disposal. Ja, der sagt, ey, das letzte halbe Jahrhundert hat euch so viele wissenschaftlich wertvolle Dinge zur Verfügung gestellt, ihr müsst die jetzt mal nutzen. Der geht sogar in seinem Report so weit, die jährlichen Todesfälle mit den Aufnahmekriterien an den Medical Schools zu koppeln. Weil an der Uni Texas zum Beispiel sei man von einem zweijährigen Highschool-Abschluss, beziehungsweise ist Fakt, da ist man von einem zweijährigen Highschool-Abschluss 1903 auf einen vierjährigen als Aufnahmevoraussetzung 1908 gegangen. Und was hat man da wohl beobachtet? 34% Todesfälle 1903 und nur noch 14% in 1908. Und das nur, weil man die Aufnahmekriterien geändert hat an den Schulen, an den Highschools. Wahnsinn! Deswegen fallen die Todesfälle um 20 Prozentpunkte. Also ist ganz klar, es braucht eine Reduktion der medizinischen Schulen und eine größere Anforderung an die Aufnahmekriterien an solchen Schulen. Das ist Flexners Hauptkritikpunkt. Das muss sofort umgesetzt werden. Weil nur noch die Eliten sollen eine medizinische Ausbildung bekommen. Warum auch immer die elitär sind. Nicht die, die Zusammenhänge am besten verstehen, die den Körper verstehen, die heilen können. Nein, die, die in Anführungszeichen gelernt ist, am besten reproduzieren können. Kennen wir alle. Waren alle in der Schule. Der eine hat Abi gemacht, der andere einen Realschulabschluss, der andere einen Hauptschulabschluss. Überall gleich. Es sind die, die Besten, die Gelerntes am besten nachbrabbeln können. Und zur Überraschung aller wird genau dieser Abraham Flexner, Direktor des General Education Boards in 1913. Sagen wir gleich noch was zu diesem Board. Obwohl der Flexner zu Beginn vor dem Report hingegangen ist und gesagt hat, der kann den Report nicht machen, weil der hat ja gar keine Fachkenntnis. Hat er wirklich gesagt. Und zack, 3 Jahre später war der Direktor des General Education Boards. Plötzlich war er fleischgewordener Fachmann. Im Januar 1902 treffen sich mehrere Herrschaften im Haus von Morris Ketchum Jessup. Es war ein, wie sollte es anders sein, erfolgreicher amerikanischer Banker zu der Zeit. Und der war auch gleichzeitig der Direktor des Museum of Natural History, ja, dem Museum für natürliche Geschichte. Naturgeschichte. Der größte Geldgeber und ständig Mitglied des Vorstandes dieses Museums war wer? Richtig. J.P. Morgan. Im Haus von eben diesem Morris Ketchum Jessup besprechen diese Herrschaften dass die jetzt alle Menschen in den USA ganz intelligent und schlau machen und allen in Anführungszeichen Bildung zugänglich machen wollen. Und mit dabei am Tisch sitzt natürlich auch John Davison Rockefeller himself, der hingeht und das zweite Treffen dieser Herrschaften im Februar 1902 ausrichtet und dieses eben benannte General Education Board 1903 ins Leben ruft. Womit? Nicht mit Gummibärchen, auch nicht mit Spinat, mit $1 Million. Das sind heute über 30 Millionen. Insgesamt gibt Rockefeller dafür $180 Millionen. Eine private Organisation sollte nicht die einzige bleiben, die einzig wichtige bleiben in den Jahren, die Bildung beworben hat und Geld gebündelt hat, um gezielt Ausbildungsstätten zu finanzieren. Ganz einfach. Mal, die sind damals hingegangen und haben sogenannte Circuit Riders eingesetzt. Ja, quasi die, die die Region abgegrast haben. Das waren Professoren, angestellt als Ausbildungsvorsitz an gewissen Universitäten, aber bezahlt immer durch das General Education Board. Die reiteten Circuit Riders, reiteten auf Pferden, ne? Klar, wir sind 1902. Die reiteten durch die Region, um Publicity zu machen, um die Vorzüge öffentlicher Bildung herauszustellen und die Regierungsinstitutionen zu manipulieren, nämlich Steuern für eben diese Ausbildung zu erhöhen. Dieser Begriff des Circuit Riders geht übrigens zurück auf unsere jesuitischen Freunde, weil das waren ursprünglich Geistliche, die herumgereist sind, um religiöse Gemeinschaften zu organisieren. Meistens vordergründig Mitglieder der Methodist Episcopal Church. Methodist heißt protestantisch. Und die Gemeinschaft ist so Methodist, also protestantisch, losgelöst vom Vatikan, dass deren Logo, kein Spaß, das der Knights of Malta ist. Rotes Kreuz auf weißem Grund. Und seit wann genau sind die Knights of Malta bitte protestantisch und losgelöst vom Vatikan? Eine absolute Täuschung Luzifers. Und auch 100 Jahre später hat man sich den Missionarsvereinigungen bedient, die logischerweise alle nur einem einzigen Vorsteher dienen. Das sind alles Installationen. Missionarsvereinigungen können nur vom Vatikan kommen. Da hat man die eingesetzt, um die Chinesen beispielsweise davon zu überzeugen, die traditionelle chinesische Medizin jetzt mal fallen zu lassen und sich auch da wahrhaftig wissenschaftlicher Medizin zu verschreiben. Eine riesige Agenda des General Education Boards. Warum habe ich hier so ein Problem, Leute, mit General auszusprechen? General Education Board. Diese Agenda dieses Boards, die die Rockefellersche Schulmedizin in China breittreten sollte und das auch gemacht hat. Wir reden hier von vor über 100 Jahren. Sind die mit Missionarsvereinigung in China einmarschiert und haben den Chinesen die Rübe gewaschen und haben denen diese traditionelle chinesische Medizin ausgetrieben. Und diese traditionelle chinesische Medizin, die beinhaltet so einiges, was mit Wahrheit und Gesundheit zu tun hat. Ist also nicht so, als wäre Flexner zufällig oder als erster auf diese Idee gekommen. Das General Education Board existierte schon einige Jahre vor dem Report von Flexner. Und logischerweise war der sowieso nur von Carnegie eingesetzt, um dieses in Anführungszeichen Ausbildungsprogramm öffentlich zugänglich zu machen. Das war ein Publicity-Stunt. Ja, und auch um Rockefellers Schritte zu rechtfertigen, der danach kommt und 1913 seine eigene Stiftung gründet, The Rockefeller Foundation. Und von da an war dieses General Education Board Teil der Rockefeller Foundation. War ja ohnehin seine Kreation durch das Startkapital, wie ich eben gesagt habe, von 1 Million Dollar. Wer bekam den Vorsitz? Abraham Flexner. 1913 wird der der Chef von diesem Board, das sich um Ausbildung kümmert. Wirkliche Ausbildung in den USA. Die, wo man richtig was lernt für sein Leben. Wahre Zusammenhänge. Allerdings nicht nur das. Man beginnt damit, mit diesem Board, auch Einfluss zu nehmen auf die Landwirtschaft. Speziell in den amerikanischen Südstaaten. Und diese Südstaaten-Landwirtschaftsagenda hatte auch schon vor der Gründung der Rockefeller Foundation 1913 ziemlich Fahrt aufgenommen, weil das General Education Board hingegangen ist und in den Südstaaten einige sogenannte Demonstration Farms ins Leben zu rufen. Deren Aufgabe, logisch, wie der Name schon sagt, die sollten die wissenschaftliche Landwirtschaft, in Anführungszeichen, Scientific Agriculture, bewerben und verbreiten. Und dafür ist das General Education Board hingegangen und hat mit dem amerikanischen Landwirtschaftsamt, USDA, the US Department of Agriculture, zusammengearbeitet. Wow. Direkt die höchste Instanz. Seltsam. Die sind hingegangen und haben die besten Farmer von jeder Community, von jedem kleinen Dorf ausgemacht und haben die davon überzeugt, beziehungsweise gezwungen, deren Landwirtschaft auf die wissenschaftlichen Normen des General Education Boards umzustellen. Heißt, kein Spaß, die Saat von dem Board und die Bodenverbesserer von dem Board für höhere Erträge und somit mehr Umsatz. Habt ihr das schon mal gehört? Kommt uns das bekannt vor? In 2024 und auch in den letzten Jahren. Pestizide, Glyphosat oder zum Beispiel heute stark veränderte, manipulierte Saaten, zum Beispiel der Gates Foundation in Indien, zu denen man die Farmer vor Ort gezwungen hat. 3 Jahre Ertrag und dann ausgelaugte tote Böden und komplett zerstörte Existenzen. Wir kennen deren Playbook. Es ist immer gleich. Es war 1910 so, wie es in 2020 war. Die können sich nichts ausdenken. Die haben immer das Gleiche gemacht. Das Problem nur, damals wie heute die gleiche Vorgehensweise zwar, aber ohne, dass der Großteil von uns es ansatzweise versteht. Die erste Universität, die übrigens Gelder von der Rockefeller Foundation erhalten hat, war übrigens die Johns Hopkins Uni. Johns Hopkins University. Erinnert euch an die große, sagenumwobene Pandemie? Woher kamen immer die Zahlen aus den USA? Genau von dieser Uni. Deren School of Hygiene and Public Health hat man da gegründet. Die haben das erste Geld bekommen. Gegründet 1916. Von wem? Von der Rockefeller Foundation. Die gehen jetzt hin und gründen Departments an Universitäten. In dem Fall an der Johns Hopkins University und sagen, wir gründen jetzt bei euch die Schule der Hygiene und der öffentlichen Gesundheit. 1916, höchstpersönlich von der Rockefeller Foundation mit $267.000. Heute ist das ein bisschen mehr. Vordergründig mehr. Nicht wirklich mehr, auf dem Papier mehr. Wir haben also in ganz kurzer Zeit die Gründung des General Education Board 1902, die Gründung der Carnegie Foundation 1911 mit übrigens $135 Millionen, den Abraham Flexner Report, um das medizinische Ausbildungssystem in den USA und weltweit gleichzuschalten. Weltweit. Das ist kein USA-Ding. Weltweit. 1919 sind die hingegangen und haben The Division of Medical Education in der Rockefeller Foundation ins Leben gerufen. Das war verwaltet von der International Health Division. Verantwortlich für die verbesserte Medizinbildung außerhalb der USA. Die hatten in ihrer Foundation ein eigenes Dezernat dafür, um das ganze Programm weltweit voranzutreiben. Und natürlich in diesen Jahren dann die Gründung der Rockefeller Foundation selbst 1913 mit $182 Millionen. Alles innerhalb von 10, 11 Jahren. So kontrollieren die das Öl, den Stahl über JP Morgan, den Strom, JP Morgan, den Geldmarkt, die Ausbildung inklusive der Ausbildungsstätten wie Universitäten und Büchereien, die Landwirtschaft und ebenfalls ethnische Ideologien. Um einen Historiker dieser Zeit zu zitieren, Virtual Monopolistic Control of Educational Philanthropy for the South and the Negro. Ja, der hat gesagt, das war ein virtuelles Monopol. Ein virtuelles Monopol der Kontrolle der ausbildenden Philanthropie für den Süden und den Afroamerikaner. Wie ich eben gesagt habe, in den ganzen Südstaaten. Dieses Landwirtschaftsprogramm. Weil obwohl alle diese Organisationen äußerlich vorgegeben haben, sich für afroamerikanische Bildung einzusetzen, vordergründig, sind alle hingegangen und haben sich bestimmten Gesetzen gebeugt, nämlich den Jim Crow Laws, ganz einheitlich den Jim Crow Laws gebeugt. Und haben gesagt, nee, die Jim Crow Laws sind in Ordnung. Die Jim Crow Laws waren Gesetze, die die Diskriminierung legalisiert haben. Übrigens erfunden von den Kontrolleuren unmittelbar, nachdem man Lincoln umgebracht hat. Weil Lincoln war derjenige, der dem Ganzen ein Ende gesetzt hat. Die Jim Crow Laws. Legalisierte Diskriminierung. Ich darf hingehen und diskriminieren. Hab nichts zu fürchten. Springen wir gut 5 Jahre nach vorne und schauen uns mal ganz beispielhaft den Annual Report, den Jahresbericht der Rockefeller Foundation an. Und dann sehen wir, dass nicht nur das Inhaltsverzeichnis deutlich angewachsen ist gegenüber den ersten Jahren, sondern auch die Intervention deutlich stärker geworden ist. 1919, Wortlaut des Reports. During the year 1919, the Rockefeller Foundation participated in activities of public health and medical education in, ja, also während des Jahres 1919 ist die Rockefeller Foundation hingegangen und hat teilgenommen an Aktivitäten für das öffentliche Wohl, die öffentliche Gesundheit und medizinische Ausbildung. In wie vielen fremden Regierungsgegenden? Anders gesagt, in wie vielen Ländern haben die sich eingemischt? Im Thema öffentliche Gesundheit und medizinische Ausbildung. In 39 Ländern. In 39 Ländern war jetzt nicht mehr nur noch der Hookworm-Thema, sondern auch Gelbfieber und besonders natürlich Malaria. Und immer nach dem gleichen Prinzip. Ein Problem kreieren oder eine bestehende Situation als problematisch und gefährlich einstufen und sich als die Organisation darstellen, die sich um das Problem und die Gesundheit und Sicherheit der Menschen vor Ort kümmert. Kennt ihr das noch? Ist noch nicht so lange her. Da war es auch das gleiche Prinzip. Als Beispiel die ecuadorianische Metropole Guayaquil. Von 1912 bis 1918 gibt es da jährlich im Schnitt 259 Neuinfektionen mit Gelbfieber. In 1918 sogar schon schier unglaubliche 460 im Jahr. Was muss also passieren? Muss ein Rockefeller-Soldat herkommen und 1918 eine Kampagne zur Auslöschung des Gelbfiebers in Guayaquil ins Leben rufen. Wegen 460 angeblichen Gelbfieberinfektionen. Logischerweise ist die Rockefeller Foundation nicht selbst auf die Idee gekommen. Ne? Die haben nicht einfach gesagt, wir gehen jetzt mal dahin. Nein! Die wurde von den ecuadorianischen Verantwortlichen eingeladen, um den Retter zu spielen. Die haben gesagt, um 21.21 Uhr, ihr kennt das Spiel, 21.21 Uhr, das ist übrigens das erste Mal, dass ich einen Podcast abends aufnehme. Noch nie passiert. Die wurden eingeladen. Die können auch nichts dafür. Die Situation ist aus dem Ruder gelaufen mit 460 Neuinfektionen. Die mussten jetzt hinkommen. Die ecuadorianische Regierung hat gesagt, Rockefeller Foundation, bitte, bitte helft uns, wir sterben alle. Wir kriegen das nicht in den Griff. The attack was undertaken on the invitation of the authorities, both of Ecuador and of Guayaquil, auch noch beide, das Land und auch noch die Region, who left nothing undone to ensure success. Officials were delegated to cooperate in the program. Ja, die wurden dazu gebeten, Und die sind sogar hingegangen und haben die Offiziellen, die Angestellten, haben sie delegiert, haben sie abgestellt, zu kooperieren in dem Rockefeller Foundation Programm. Wow, was für ein Einfluss, oder? So eine Foundation haben kann. Sind in den USA, New York zu Hause und zack, in Ecuador werden die angerufen und dürfen vor Ort alles machen, was die wollen. Stellt sich die Frage, wer der Rockefeller Foundation in so kurzer Zeit ein solches Standing und eine solche Relevanz verschafft hat. Stellt sich aber auch noch die Frage nach dem Warum. Warum Nicaragua, Ecuador, Mexiko, Honduras, El Salvador, Brasilien, Guatemala, die Seychellen, ganz absurde Länder dabei. Die weltpolitisch uninteressanten Entwicklungsländer konnte man ganz, ganz gut als Testobjekte hernehmen, um einfach zu sehen, wie die Vorgehensweise am besten ist, um denen das medizinische System überzustülpen und Überzeugungen und Wissen zu programmieren, in Anführungszeichen Wissen, das in der Folge nicht mehr hinterfragt wird. Weil das hat man dann Stück für Stück mit den Industrienationen genauso gemacht. Kleiner Test für euch. Kurz Schluck Wasser trinken. Kleiner Test für euch, um das zu unterstreichen. Was ist Malaria und wie wird sie laut Wissenschaft ausgelöst? Übrigens, Malaria, Malaria, italienisch. Schlechte Luft. Klar, werdet ihr jetzt sagen, die Malaria-Mücke. Aber ist die Malaria-Mücke der offizielle Erreger oder ist die nur der Überträger? Weil die offizielle Geschichte ist, die Malaria-Mücke überträgt einen Parasiten, mit dem die selbst infiziert war, in das menschliche Blut. Und dann entwickeln wir nach Tagen bis hin zu einem Monat Fieber, Schwitzen, Schüttelfrost, Kopf, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Husten, Brustdruck, Erbrechen, Durchfall. Ist da irgendwas dabei, irgendwas Besonderes, das noch niemand von euch je erlebt hat? Warum gibt es in unseren Breiten keine Mücken, die ebenfalls Parasiten oder andere Mikroorganismen auf uns übertragen, die uns dann krank machen? Warum geht das nicht? Wir haben doch auch Mücken. Ganz viele Leute, die liegen im Sommer, gehen schlafen und am nächsten Morgen wachen die mit 28 Mückenstichen auf. Kann das nur, diese Übertragung, nur die böse kleine Anopheles-Mücke, so heißt die Mücke, die Malaria-Mücke, Anopheles-Mücke. Müsste doch eigentlich jede Stechmücke können, oder? Oder auch Bienen und Wespen, die müssten ja reihenweise Glyphosat aus den Blüten in uns hineinstechen, dem die vergiftet werden, dem die ausgerottet werden, die Bienen. Übrigens, eine Biene ist relativ relevant. Ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, aber wenn ihr zum Beispiel im Sommer eine Zucchini essen wollt, braucht ihr vorher eine Blüte und dann braucht ihr eine Biene, die diese Blüte bestäubt. Sonst wächst da keine Frucht. Das gilt für alles, für jedes Gemüse, für jede Frucht. Die müssen bestäubt werden, sonst nichts zu essen für uns. Deswegen wird es relativ viel Sinn machen, die Bienen zu schützen und nicht mit Glyphosat auszurotten. Es sind nämlich nicht nur wir, die darunter leiden. Wie leicht ist das, um auf Malaria, die schlechte Luft, zurückzukommen, wie leicht ist es, solche Symptome bei Menschen in einer Region auszulösen? Wie könnte das funktionieren? Trinkwasser, Nahrung, Luft, Malaria. Und heute, 100 Jahre später, werden immer noch 5 Milliarden jährlich zur Malaria-Bekämpfung ausgegeben. Ein Fass ohne Boden. Weil es ist eine Bekämpfung, ohne jemals gewinnen zu wollen. Ein Fass ohne Boden, wie jede Infektionskrankheit, in Anführungszeichen, oder auch jeder Tumor, in Anführungszeichen. Damals begonnen sind es wie heute die gleichen Geschichten und Märchen, die schlichtweg keinen Sinn machen. Und die nie dazu führen, dass in Anführungszeichen Krankheiten wirklich geheilt werden. Warum auch? Die Rockefeller Foundation hat ein Businessmodell und keine Gesundheitsanstalt entworfen. Warum sollten die hingehen und Menschen heilen wollen wirklich? Warum? Und das sollte erst der Auftakt sein, quasi die Groundwork, die Basis für ein pharmazeutisches System mit sehr langfristigem Ziel. Langfristig. Ja? Will das jemand anzweifeln? Wie war das vor 3-4 Jahren? Was hatten wir da? Knapp 120 Jahre später oder 110. Langfristige Ziele haben sie immer gesetzt. Das ist auch was wir nicht kapieren. Die haben immer Jahrhundertpläne geschrieben und nicht wie wir Wochenpläne von montags bis freitags. Das ist der Unterschied. Diese Philanthropie rund um die Rockefeller Foundation hat gestartet, was in den 100 Jahren danach dazu führen sollte, dass die Pharmaindustrie in 2022 jährlich festhalten 1,48 Trillionen Dollar umsetzt. Allein Malaria setzt über 3 Milliarden jährlich um. 3 Milliarden. Und viele von uns nehmen denen ihre philanthropischen Motivationen immer noch ab und lassen sich gegen Malaria und Gelbfieber impfen, bevor die in die Tropen fliegen. Gibt es Leute, die fliegen zum ersten Mal in die Tropen, lassen sich 9-mal impfen. Du grüne Neune. Aber bevor wir jetzt ganz abdriften, heben wir mal kurz den Kopf. Macht übrigens manchmal sehr viel Sinn, den Kopf heben. Zu schauen, wo man ist, links, rechts, oben, unten. Und versuchen, das komplette Bild zu sehen in diesen, wie ich finde, unglaublich richtungsweisenden Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Denn neben der quasi Gründung der Schulmedizin, der Pharma und der Philanthropieindustrie, sonst ist das nichts, wurden auch sehr, sehr viele andere Fäden miteinander verwoben in diesen Jahren. Weil diese Verkrüppelungsmaschinerie ebenso ein Geldsystem benötigt, das den Prozess optimal unterstützt, nicht unterstützt, anführt. Am 10. April 1912 legte im Hafen von Southampton im United Kingdom ein 269 Meter langes Gefährt ab. Sticht in See. Ein Gefährt, das kurze Zeit später mehr als 1500 Menschen mit ins Jenseits nehmen sollte. Oder wohin auch immer. Oben übers Firmament. Die Titanic. Natürlich wurde die Geschichte der RMS Titanic auf sehr romantische Art und Weise verfilmt, kennt jeder von euch. Und lockte damals als erster echter Überlängenfilm, in meiner Erinnerung zumindest, Millionen von Menschen in die Kinos. Die zwei Wachen auf dem Aussichtsturm der in Anführungszeichen unsinkbaren Titanic schlafen ein. Auf mysteriöse Art und Weise. Und übersehen einen Eisberg, dem die Titanic auch durch ein absolutes Notfallmanöver nicht mehr ausweichen kann. Sofort alles gebremst, alles raus und gedreht. Muskelkater gedreht, um noch dran vorbeizukommen. Hat leider nicht gereicht. Die Titanic rammt den Eisberg. Und dieser Eisberg geht hin und reißt der Titanic den Bug auf. Und sorgt dafür, dass die Kammern unter Deck volllaufen und das Schiff auf spektakuläre Art und Weise 2,5 Stunden später sinkt. Ihr kennt die Bilder wahrscheinlich alle. Wenn ich das so sage, dann kommen sofort die Bilder aus dem Film hoch. So funktioniert Programmierung aus dem Film. Ihr seht sofort alle jetzt. Ich weiß genau, dass bei euch mindestens ein Bild von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet im Kopf rumschwirrt. Ich weiß ganz genau, wie ihr das seht, wie es ruckelt und dann unter Deck, Darm, die Sicherheitsschleusen zugehen mit den roten Lichtern, paf, 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 damit die nicht volllaufen. Ich war in meiner Jugend sehr, sehr interessiert an der Geschichte rund um die Titanic. Und habe damals schon, da erinnere ich mich gut dran, als Jugendlicher im möglichen Rahmen recherchiert, ne? Und ein sehr, sehr detailliertes Buch über den Untergang der Titanic, den ganzen Hergang gelesen. Das hat mich irgendwie immer fasziniert. Wenn man sich jetzt heute Aufnahmen anschaut, die hier veröffentlicht werden, vor kurzem noch eine 3D-Animation. Wenn man sich diese Aufnahmen der Titanic auf dem Meeresgrund anschaut, die in den 100 letzten Jahren gezeigt wurden, da fällt an dieser Eisberg-Rammstelle vorne rechts an der Titanic immer wieder auf, Der Bug von dem Schiff ist dort an dieser Stelle von innen nach außen gewölbt. Von innen nach außen. Man stellt sich mal kurz die Kraft vor, die da wirkt. Die Titanic mit 40.000 Tonnen Leermasse, das war ein bisschen was an Bord, sagen wir mal 42.000 Tonnen, rammt mit über 40 km/h einen Eisberg. Ganz ehrlich, da sollte, bei den beiden Kräften, die da wirken, sollte auf dem Schiff niemand mehr stehen oder sitzen. Niemand. Im Film kommt es da zu einem kurzen, unangenehmen Ruckeln. Sagt er, oh, was war das denn? Wenn dieses Monster auf so einen Eisberg trifft und den rammt, quasi frontal, wer soll denn da noch stehen oder sitzen? Egal. Auf jeden Fall ist der Bug der Titanic unten auf dem Meeresgrund nach außen gewölbt. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Bug, wenn die Geschichte passen soll, nach innen gewölbt sein müsste, oder? Was in Gottes Namen ist also an Bord der Titanic passiert, die kurioserweise, haben wir auch schon besprochen, drei Menschen mit in den Tod gerissen hat, die sich klar gegen ein Vorhaben ausgesprochen hatten. Isidor Strauss, einer der reichsten Männer der Welt damals, John Jacob Astor, der auch nicht so einen uneinflussreichen Astor Family, und Benjamin Guggenheim. Die waren alle gegen die Gründung der Federal Reserve, der neuen Zentralbank der USA. JP Morgan hatte übrigens auch vor, mit der Titanic zu fahren, von Southampton nach New York. Hat sich aber dann kurzfristig doch dagegen entschieden. Er hatte Tickets. Übrigens, die Titanic wurde gebaut. Die wurde gebaut für die britische Shipping Line White Star Line. White Star Line war Teil einer Holding namens International Mercantile Marine. Und der Gründer der Holding, es war ein Trust sogar, um mit dem Ziel, die Schifffahrt zu monopolisieren, war wer? JP Morgan. Alles ist miteinander verbunden. Die Titanic ist also unter JP Morgans Flagge, wenn man so will, gefahren. Der hatte ein Ticket, kurz vorher hat er gesagt, ne, ich fahr doch nicht mit. Als habe er was gewusst. Die Titanic aufgrund der drei Anti-Federal Reserve Schwergewichte Strauss, Guggenheim und Astor sinken zu lassen, hört sich absurd an. Tun die Geschehnisse vom 9.11.2001 allerdings auch. Sind die Twin Towers noch da? Nope. Also ist der Weg frei für den wichtigsten Schachzug. Wichtigste Schachzug der letzten 120 Jahre, meiner Meinung nach. Nicht nur meiner Meinung nach, es ist so. Da lasse ich gar keine Diskussion zu. Weil dieser Schachzug sollte ein Geldsystem installieren, das auf die nächsten über 100 Jahre angesetzt war, den Dollar zu entwerten und uns allen jeglichen Wohlstands zu berauben. Um dieses große Endziel, One World Government, eine Weltregierung, Jerusalem auszurufen. Wenn man sich fragt, okay, One World Government, eine Weltregierung, wo werden die Regierungen? Jerusalem. Jerusalem, das wäre deren Sitz gewesen. Das ist übrigens der Grund, warum Donald Trump hingegangen ist und als einen seiner ersten Schachzüge 2017 die US-Botschaft in Israel direkt in Jerusalem vor die Haustür gesetzt hat. Der hat sie nach Jerusalem verlegt. Wie gesagt, so Freunde, hier habt ihr mal ein Zeichen mit eurem One World Government, Ende im Gelände. Auf Jekyll Island, kleines Inselchen vor Georgia. Auf Jekyll Island treffen sich im November 1910, zwei Jahre vor der Titanic, private Bankerfamilien und Offizielle, um ein neues System zu entwerfen. Das war übrigens ein System, was bis in die 1930er Jahre auch eine Verschwörungstheorie war. Kein Spaß. Das hat sich erst dann aufgelöst, weil Nelson Aldrich, das war ein US-Senator, der Warburg und Co. auf Jekyll Island begleitet hat, weil der Singer hat eine Biografie geschrieben. Und da hat er das in seiner Biografie, hat er das veröffentlicht. Und dann mussten die Beteiligten zugeben, dass das Treffen so stattgefunden hat. Bis dahin war das eine Verschwörung. Und die USA hatten damals wie heute die US Treasury. Das war die offizielle Zentralbank, die staatliche Zentralbank der USA. So, die Zentralbank, die Edelmetallreserven im Keller liegen hatte, um das Geld, das die in Umlauf gebracht hat, mit einem echten Wert zu versehen. Wenn ich 100 gedruckte Dollar unter die Leute werfe, dann muss ich dafür eine Goldmünze im Safe liegen haben, als Beispiel. Das ist eigentlich das Bankensystem, so wie es gedacht wäre. Nur so viel Papiergeld, wie echter Wert vorhanden ist, weil man nicht mehr hingehen wollte und nicht mehr mit Goldmünzen zahlen wollte. Natürlich ist der echte Wert ein Problem. Der ist dann ein Problem, wenn jeder diesen echten Wert in der Hand halten kann und nicht nur die Eliten und die Ausgewählten. Ja, wenn ein Bauer damals 5 Kilogramm echtes Silber besaß, dann hatte der eine finanzielle Unabhängigkeit und gleichzeitig auch eine Macht in einem kapitalistischen System. Die Agenda war also, mit der Gründung der Fed, die Menschen auf Papiergeld zu programmieren und denen die wirklichen Werte aus dem Wohnzimmer zu nehmen, ganz einfach. Noch mehr, die langfristig dahin zu bringen, jetzt nicht mehr so, aber vor kurzer Zeit hatten wir das noch, die Menschen langfristig dahin zu bringen, dass die sich gar nicht mehr daran erinnern, dass Papiergeld keine und Gold und Silber sehr wohl eine Wertigkeit haben. Bis vor kurzem war uns das entflogen. Hallo, es gibt Gold und Silber, das sind wirkliche Werte. Papier, 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 Papier. Auch in Deutschland gab es einen Goldstandard zu der Zeit. Weil die deutsche Mark war im Kaiserreich seit 1871 an Gold gekoppelt. Davor gab es in Deutschland auch verschiedenste Währungen, Gulden und weiß ich nicht was alles. Seit 1871, Gründung Kaiserreich, an Gold gekoppelt. Bis das 1914, ein Jahr nach Fed-Gründung, wie in etlichen anderen Ländern auch aufgehoben wurde. Der Grund war ein Weltkrieg. Kriege sind sehr praktisch, um Geld zu entwerten. Klappt immer. Wenn ihr das beschleunigen wollt, startet ihr einen Krieg. Besser noch einen Weltkrieg. Wir haben über die Panik 1907 an der Wall Street gesprochen. Und in der Folge dieser Panik hat man sich unter den Einflussreichsten gedacht, okay, jetzt muss man eine Instanz her, die den Geldmarkt regelt, in unserem Sinne. Nee, nicht so regelt, wie die Treasury das gemacht hat. Anders, besser für den Plan der Puppenspieler. Ich entwerfe also die Federal Reserve auf Jekyll Island, 1910. Der Begriff ist übrigens eine Sensation. So, ich weiß nicht, ob es schon mal einen Begriff gegeben hat, in dem so viel Lüge steckt. Federal Reserve. An der Federal Reserve ist nichts federal. Sie ist nicht föderal, da die eine Organisation in Privatbesitz ist. Und die ist auch keine Reserve, weil da nichts liegt. Das ist keine Reserve, das ist keine föderale Reserve. Das ist nicht föderal und da liegt auch nichts im Keller außer Luft und ein paar gedruckten Dollars. Da liegt nichts, was wie ein Edelmetall aussieht. Dann gehe ich hin und schnappe mir die US-Präsidenten-Marionette zu dieser Zeit namens Woodrow Wilson. Und dem sage ich, pass auf Woodrow, das ist jetzt unsere neue Instanz, die in diesem Land das Geld in Umlauf bringen wird. Kannst du in Kürze absegnen, kannst du ins Gesetz zeichnen. Und auch wenn quasi der halbe Kongress dagegen war und Strauß und Astor und Guggenheim dagegen waren, und man genau sah im US Congress, wohin das führen würde, ist dieser Woodrow Wilson, Präsident der USA, zu dieser Zeit am 23.12.1913 hingegangen und hat der Welt, könnt ihr euch bei dem bedanken, und auch uns 110 Jahre später noch ein dickes, fettes Weihnachtsgeschenk unter den Baum gelegt. Die Fed. Und jetzt kommt mir nicht mit, oh, was ein Zufall. So Zufall, das ist ein Tag vor Weihnachten, was ist doch Zufall. Ganz exakt so gewählt, mit Absicht. Der Welt, habe ich jetzt gesagt, warum der Welt? Warum nicht nur den USA? Weil man hingegangen ist und ein Jahr später einen Weltkrieg initiiert hat, der, wie ich eben schon gesagt habe, dafür sorgen sollte, dass die Nationen ihren Goldstandard wegwerfen und mit diesen Versailler Friedensverträgen im Juni 1919 jetzt Geld bekommen, von der Fed gedruckt. Gänzlich, in der Gänze, war das erst nach dem nächsten Weltkrieg erreicht. Da ist man nämlich hingegangen, kurz Frage zwischen Frage, seit wann ist der Dollar Weltwährung? Jeder sagt, der Dollar ist die Weltwährung, der Dollar ist die Weltwährung. Warum? Weil Amerika das wirtschaftsstärkste Land der Welt ist? Warum ist denn das so? Warum ist das so? Weil der Dollar die Weltwährung ist. Seit wann ist der das? Seit 1945. Seitdem man hingegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg und sich, ich glaube, in 90 Ländern dieser lächerlichen UN-Organisation hingegangen ist und gesagt hat, so, der Dollar ist jetzt die Weltwährung. Da sprechen wir in den nächsten Folgen noch drüber. League of Nations, die United Nations, der Zweite Weltkrieg, zumindest oberflächlich. Und was nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, alles auf den Weg gebracht wurde. Um zu unterstreichen, dass Weltkriege sehr, sehr praktisch sind. 1945 hat man den Dollar dann ganz offiziell zur Weltwährung gemacht. Was habe ich also jetzt? Die Fed druckt Geld, verleiht das an die Zentralbanken eines jeden Landes und berechnet als Bank darauf was? Zinsen. Zinsen, die denen die Länder zurückbezahlen. An Privatfamilien. Nicht an irgendwelche Staaten oder irgendwelche illusorischen Regierungen. Die Fed ist im Besitz von Privatfamilien. Und am Ende zahlen das die Steuerzahler der Länder zurück. Das wissen jetzt schon sehr, sehr viele von euch, was die Fed angeht. Aufgrund der Aufklärung der letzten Jahre. Ist noch nicht allzu lange her, da habe ich mit jemandem gesprochen, der hat für eine Privatfamilie in der Schweiz gearbeitet. Privatbank. Als wir darüber gesprochen haben, ich dem gesagt habe, ich meine, die Fed ist privat, was soll man dazu sagen? Da hat er gesagt, nee, die ist doch nicht privat. Ich sage, wie, die ist nicht privat? Was sind die sonst? Die ist die privat. Und er hat angefangen zu googeln. Nee, ich gucke jetzt mal. Und da kam er zurück und hat gesagt, die ist nicht privat, die ist teilprivatisiert. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was heißt denn bitte teilprivatisiert? Zur Hälfte gehört die den Familien und zur anderen Hälfte gehört die wem? Der amerikanischen Regierung. Und wenn es darum geht, irgendwas zu entscheiden, ob mehr Geld gedruckt wird, dann sagt man Hälfte, Hälfte. Dann sagen die Familien, ja, stimmt ihr mal ab, okay, wollt ihr nicht, dann machen wir das nicht. Ja, dann googeln die diese Menschen und sehen, bekommen natürlich nicht die Wahrheit präsentiert und dann sagen die, die ist teilprivatisiert. Wie soll das funktionieren? The Monster from Jekyll Island, sehr, sehr gutes Buch. Ich habe das auch als PDF, wer das haben möchte, kann mich einfach unter tobias.levels@healthresolution.de kontaktieren. Ein sensationelles Buch. Das ist aber auch jetzt nichts, kein besonderes Wissen, sage ich mal. Es ist nichts Geheimes dran. Es war jetzt öffentlich zugänglich, dass es eine private Organisation war, dass dieses Treffen stattgefunden hat, dass es eine private Organisation ist. Und dass an der Fed nichts federal ist. Ich habe also die Fed, druckt Geld, beziehungsweise die US Mint druckt das Geld, verleiht das an die Länder, die müssen Zinsen zurückzahlen. Zinsen werden vom Steuerzahler bezahlt. Warum ist das wohl so, dass sich Steuern seit Jahren immer wieder erhöhen? Weil der Dollar immer weiter entwertet wird und die Länder das Geld zurückzahlen müssen. Gleichzeitig gehe ich hin und führe in den USA das 16th Amendment ein. Den Federal Income Tax, die Einkommensteuer. Und fertig ist das Konstrukt. Gab es bis dahin nicht. Da ist man hingegangen und hat die Einkommensteuer deklariert im Gesetz. Und mit jedem gedruckten Dollar entwerte ich jetzt die Währung und lade den Menschen der Welt, uns, immer mehr Schulden auf, mit jedem gedruckten Dollar. Wissentlich, dass diese Schulden irgendwann nicht mehr zu schultern sein werden. Eine chronische Inflation quasi. Kennt jemand von euch Ludwig von Mises? Österreich, Amerikaner. Der hat ein paar relativ intelligente Dinge gesagt. Unter anderem das hier. The most important thing to remember is that, also das Wichtigste, was es zu im Kopf zu behalten gilt, is that inflation is not an act of God. Dass Inflation keine Handlung Gottes ist. That inflation is not a catastrophe. Dass Inflation keine Katastrophe ist. Of the elements, der Elemente. Or a disease that comes like the plague. Oder eine Krankheit, die daherkommt wie die. Das ist die Plague auf Deutsch. Auf jeden Fall nicht daherkommt. Wie eine große Pandemie oder Krankheit. Inflation is a policy. Inflation ist eine Politik. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Und jetzt war das Monster perfekt, nicht mehr aufzuhalten. Ab da nicht mehr aufzuhalten. Die hatten mit Gründung der FED geschafft, was die ein paar Jahre zuvor schon mit dem Stahl, dem Öl und der Schiene gemacht haben. Deswegen haben wir das thematisiert. Die haben das Geld monopolisiert. Punkt. Sensationeller Schachzug. 1971 dann noch ganz offiziell das Geld vom Gold entkoppelt, was eigentlich schon jahrzehntelang der Fall war. Und jetzt sind wir hier. 2024. Kurz vor dem Einsturz dieses Systems. Als Konsequenz der FED. Als Konsequenz der Politik der FED. Und der Dollarentwertung der letzten 100 Jahre. Wenn ich sage, dass Carnegie sich für $7.50 ein Brötchen gekauft hat, was heute $150 kosten würde, dann ist es so, nicht weil das Brötchen mehr Wert hat, hat es noch nie gehabt, das weiße Brötchen, sondern weil der Dollar entwertet wurde, ganz einfach. Ich meine, wer das in Frage stellen will, dass das so ist, was soll ich euch sagen? Ihr lebt alle, ihr bekommt es alle mit, ihr könnt es alle recherchieren. Ihr könnt schauen, was der Dollar für eine Kaufkraft in 1900 hat und was der in 2024 für eine Kaufkraft hat, was ihr dafür noch bekommt. Mit jedem gedruckten Dollar haben die das Geld entwertet und haben uns verarmt. Immer, 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 immer mehr zu Sklaven gemacht. Und jetzt sind wir hier am Ende. Das ist die größte wirtschaftliche Katastrophe, die Welt jemals gesehen hat, in den letzten 120 Jahren zumindest. Vergesst mal die Panik von 1857, die wir besprochen haben, in Verbindung mit dem Erdöl, die Panik von 1907 oder die Immobilienkrise auch von 2008. Das ist das Ende dieses Systems, auf immer und ewig. Und jetzt könnt ihr glauben, jetzt können die einen glauben und sagen, oh, das ist der Klaus Schwab und jetzt kommt der digitale Dollar und wir haben viel schon thematisiert und genug schon thematisiert. Und jeder kann entscheiden, ob er es wirklich wissen möchte oder nicht, weil genügend Informationen sind da, um zu wissen, dass der digitale Dollar keine Chance. Dieses System einstürzen zu lassen auf diese Art und Weise ist unser letzter Schachzug. Und das ist der Schachzug, der absolut vonnöten ist, um dieses Thema endgültig zu lösen. Ich habe es immer gesagt, das Geldsystem muss fallen. Sonst keine Chance. Der Dollar muss fallen. Und was passiert gerade? Wie viele Nationen haben den Dollar fallen lassen? Wie viele Nationen sagen, wir handeln nicht mehr mit dem Dollar? Wer sind die BRICS-Nations? Was für eine wirtschaftliche Power haben die? Die sagen, Dollar? Nö. Was soll wohl mit diesem Dollar passieren? Warum haben die USA jetzt wieder ein Paket für die Ukraine gebilligt? Das könnte man sagen, ja, der Kongress, alle korrupt und so weiter, die schicken nur Geld in die Ukraine, wollen sich alle nur decken. Oder? Was passiert damit noch? Der US-Haushalt geht bankrott. Der Dollar geht in Flammen auf. Und das ist das Ziel. Und was bedeutet das für uns? Gold. Silber. Das bedeutet das für uns. Egal, was ihr glaubt, egal, wer euch was erzählt, ist mir wurscht. Von mir werdet ihr immer nur das eine hören. Gold und Silber. Gold und Silber. Gold und Silber. Gold und Silber. Und es wird alles wird gut werden. Viel, viel besser als gut. Viel, viel besser als gut. Das malen wir uns noch nicht aus, was danach kommen wird. Aber das wird nötig sein. Anders ist das Thema nicht zu lösen. Bei allen anderen Operationen, die über Jahre gelaufen sind, im Hintergrund. Größtenteils im Versteckten. Für Leute, die hinschauen, war nichts versteckt. Gerade in den letzten Monaten nicht mehr. Aber wer das gemacht hat, der Gold und Silber zu Hause in der Hand hat, der fällt sehr, sehr weich und bringt sich in eine sehr, sehr gute Position für den Restart, für ein neues System, was auf ganz anderen Dingen fußen wird. www.healthresolution.de Health Resolution Podcast auf Telegram. Das Rezeptbuch ist online. Sind vor kurzem die neuen Rezepte rausgegangen. Habe jetzt schon wieder für den nächsten Monat einige gute Ideen. Gibt es noch irgendwas? I don't think so. Ich wollte noch was zu den Polarlichtern sagen, die auf einmal in Deutschland sichtbar waren. Kann mir das mal jemand erklären? Wie soll ich Polarlichter in Deutschland sehen? Hat es das schon mal gegeben? Wie geht das in dem Modell dieser großen Kugel? Warum sehe ich auf einmal Polarlichter in Deutschland? Ist es möglich, dass das magnetische Zentrum des Ortes, auf dem wir hier leben, in Bewegung ist und sich verschiebt und so die Polarlichter mitnimmt? Gehen wir in Kürze nochmal. In der nächsten Folge vielleicht nochmal genauer drauf ein. Sehr, 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 sehr interessant. In vielerlei Hinsicht leben wir in einer unglaublichen Zeit und das ist ein Privileg, das miterleben zu dürfen. Nicht nur die Polarlichter in Deutschland zu sehen und zu realisieren, warte mal, der magnetische Mittelpunkt der Erde ist in Bewegung, sondern auch zu erleben, wie die Fett an den Arsch geht. Und da freue ich mich richtig drauf. One love, and I'm out. No white fools, the right moves. I might lose, now I ain't looking to fight dudes. Why beef, overplay the stroganoff. I'm going off, they gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.